Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, Casting. Eine Schauspielerin soll für eine Rolle beim Film ausgewählt werden, eine wichtige Rolle im Drehbuch. Gesucht eine Frau, nicht zu dick, nicht zu dünn. Keine graue Maus, aber auch nicht zu auffällig. Sie soll einen sanften Charakter verkörpern mit großer Würde und Kraft, keinesfalls arrogant, voller Hingabe an ihre Aufgabe, aber ganz und gar nicht unterwürfig. Viele bewerben sich. Sie studieren die Rolle, lernen den Text, üben sich ein. Ein Teil der Bewerbenden wird dann schließlich auch eingeladen, darf vorsprechen und dann sind es nur wenige Minuten, die jede vor der Jury steht. Meistens heißt es dann schon nach wenigen Sätzen, danke, das reicht, wir melden uns dann bei Ihnen, wenn wir Bedarf haben. Viele bewerben sich, nur eine bekommt den Zuschlag und darf schließlich die Rolle ausfüllen. Unser heutiger Bibeltext hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Casting, auf den zweiten Blick, finde ich. Es wird eine biblische Figur gezeichnet, aber es ist überhaupt nicht klar, wer es denn ist, wer diese Figur verkörpert. Es sind sozusagen nur die Umrisse sichtbar, die Kontur im himmlischen Drehbuch. Die Person selbst ist nicht erkennbar. Sie könnte von vielen verkörpert werden. Und viele haben sich auch schon in sie eingeschrieben. Das ist spannend, denn das gibt es in der Bibel sonst nicht so. Diese Figur ist ganz und gar einmalig besonders. Es geht um den sogenannten Gottesknecht, der in den Gottesknechtsliedern des Jesaja besungen wird. Wobei schon Gottesknecht ist eigentlich eine irreführende Übersetzung. Wir werden das später sehen. Doch hören wir erstmal diese Verse aus dem 42. Kapitel des Jesaja-Buches. Das sind die ersten 9 Verse. Es handelt sich um das erste von 4 Gottesknechtsliedern und die zweite Hälfte dieses Textes, also ab Vers 5, ist so eine Art göttlicher Kommentar zu diesem Lied. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, die sitzen in Finsternis, aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Das ist sozusagen die biblische Rollenbeschreibung oder vielmehr eigentlich ja nur ein Viertel davon, denn es gibt ja noch 3 weitere Gottesknechtslieder im Jesaja-Buch. Aber wieso Rolle? Wieso spreche ich nicht von Person? Ja, eben wegen dieser Besonderheit, dass völlig unklar ist, wer eigentlich mit diesem Gottesknecht gemeint ist. Seit Jahrhunderten, ja, seit mehr als 2500 Jahren ringen Schriftgelehrte und Forscher darum, christliche und jüdische, wer er sei. Und sie geben unterschiedliche Antworten. Es ist eine prophetische Gestalt im Exil, möglicherweise der zweite Jesaja, Deutero-Jesaja, der diesen Teil des Jesaja-Buchs aus dem Exil heraus geschrieben haben soll. Aber auch diese Gestalt bleibt höchst namen- und konturenlos. Es könnte Mose sein oder Elia oder Jeremia, meinen andere, weil diese werden immer wieder auch als Gottesknechte angesprochen in der Bibel. Es ist der kommende Messias, sagen andere jüdische Gelehrte. Nach dem Tod Jesu beziehen die Jünger diese Gottesknechtslieder auf ihn. Sie deuten den Tod Jesu als Teil dieser großen jüdischen Tradition, und so macht sein Leben und Sterben für sie Sinn, weil es in einem großen göttlichen Zusammenhang steht. Aber das ist keineswegs die einzige frühchristliche Interpretation. Paulus zum Beispiel identifiziert sich auch mit dem Gottesknecht. Aber mehr und mehr wird diese Gestalt im christlichen Zusammenhang mit Christus gleichgesetzt, und als Reaktion darauf entwickelt das Judentum eine ganz neue, wie ich finde, sehr spannende, mutige Deutung. Mit dem Gottesknecht, sagen sie, ist das ganze jüdische Volk gemeint. Das Volk, das zerstreut und leidend in der Welt leben muss. Und so bleibt bis heute offen, wer die Rolle des Gottesknechtes füllt. Das Casting geht sozusagen weiter. Um die Rolle besetzen zu können, macht es vielleicht Sinn, etwas genauer zu schauen, was sie denn ausmacht. Aufrechte Würde. Die Übersetzung Gottesknecht ist etwas irreführend, finde ich. Denn bei Knecht denke ich erstmal an einen Stallknecht oder an Knecht Ruprecht. Jedenfalls an jemand, der irgendwie harte Arbeit tut, so eine Art Handlanger, der möglicherweise auch von seinem Herrn geknechtet und ausgebeutet wird. Aber hier ist etwas völlig anderes gemeint. Ebed, das hebräische Wort für Knecht, deutet nur auf irgendeine Art von Abhängigkeit hin. Das kann für den Sklaven stehen, aber auch bis hoch zum höchsten Minister im Staat. Und dass es hier um anderes geht als um Erniedrigung und Unterdrückung, das machen die ersten Verse schon deutlich. Siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihn meinen Geist gegeben. Auserwählter, ein hebräischer Ehrentitel. Das Innerste Gottes ist ihm zugeneigt und Gottes Spirit lebt in ihm. Er ist ganz und gar auf den Herrn bezogen und von ihm durchdrungen und erfüllt. Und später in diesem zweiten Teil spricht der Schöpfer der Welt: Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei deiner Hand. Und diese Geste hat nichts Väterliches oder Kindliches im ersten Sinn. Es ist eine Geste, womit Gott einen König beauftragt, auch in anderen außerchristlichen Kirchen, in außerjüdischen Traditionen. Eine Geste, die sagt: Gott gibt dir die volle Vollmacht und Würde. Und der Gottesknecht lebt daraus. Nichts Duckmäuserisches oder Knechthaftes ist an ihm. Aufrecht und klar tritt er auf. Denn niemand kann ihm die von Gott verliehene Würde wieder nehmen. Gewaltlose Demut. Der Gottesknecht tritt nicht laut auf. Er wird nicht schreien und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Er handelt mit Stille und Behutsamkeit, mit innerer Autorität, nicht mit äußerer Macht. Er hat es nicht nötig, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, mit harter Hand durchzugreifen. In diesem gewaltlosen Vorgehen, so heißt es, liegt eine unendliche Kraft, sozusagen die sanfte Macht des Ewigen. Denn er selbst, so heißt es, wird nicht zerlöschen, verlöschen oder zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Es gehört zur Ironie der Geschichte dazu, dass gerade solche Figuren immer wieder missverstanden und von Mächtigen vereinnahmt wurden. Aus dem gewaltlosen Friedensstifter Jesus, der so gewaltvoll am Kreuz zu Tode kam, wurde binnen weniger Jahrhunderte ein Garant der Staatsreligion. Mit dem Kreuz als Zeichen siegte angeblich Kaiser Konstantin über seine Widersacher und führte das Christentum als Staatsreligion ein. Aus dem Ohnmachtszeichen wurde ein triumphales Siegeszeichen. Christus als Garant für die Macht des Kaisers. So fing es an und zog sich durch die Jahrhunderte durch bis in die heutige Zeit, als auf den Koppelschlössern der Soldaten im Dritten Reich stand Gott mit uns. Die Macht des Gottesknechtes ist sanft. Sie schließt das eigene Leiden ein, sie schließt die eigene Ohnmacht ein und sie scheint sogar zu bejahen, selbst für fremde Zwecke missbraucht zu werden. Konstruktive Aufrichtung. Gleich dreimal wird im ersten Teil des Gottesknechtsliedes das Wort Recht verwendet. Er wird das Recht unter die Heiden bringen, in Treue trägt er das Recht hinaus und er wird schließlich das Recht auf Erden aufrichten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, aber bei aller Einsicht in die Notwendigkeit von juristischen und rechtlichen Regelungen reagiere ich manchmal schon gereizt, wenn alle unsere Lebensbereiche so durchreguliert und juristisch durchgestaltet sind. Da gibt es kaum noch Freiräume, scheint es. Aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, irgendein kompliziertes Rechtssystem anderen überzustülpen. Es geht auch nicht um das jüdische Recht, sozusagen, das lauter religiöse Gesetze den Alltag reglementieren, wie im Judentum. Es geht hier wohl darum, dass benachteiligte, rechtlose Menschen zu ihrem Recht kommen. Dass sie ein Anrecht bekommen auf Schutz, auf Nahrung, auf Unversehrtheit, auf das, was wir Grundrechte oder Menschenrechte nennen würden, vermutlich. Der aufrechte Gottesknecht richtet andere auf, indem er das Recht aufrichtet. Und er richtet auf höchst konstruktive Weise auf, wie wir gehört haben. Das, was einen Knacks hat, das wirft er nicht weg. Der Stock, der angebrochen ist, die Schüssel, die einen Sprung hat, die entsorgt man in aller Regel anders. Der Gottesknecht. Die Menschenkinder, die Schicksalsschläge ertragen müssen, die Seelen, die verletzt und gekränkt sind, der Verstand, der so eigenwillig arbeitet und mancher von uns hat auch da so einen kleinen Knacks. Die Biografie, die nicht so ideal verläuft, die Lebensgeschichte, mit der ich nicht versöhnt bin, all das gehört nicht auf den Müll. All das bekommt einen Wert. Und nicht nur das innere helle Feuer, das lodernd brennt für die Berufung, nein, auch die kleine Flamme, die sich über Jahre zurückentwickelt hat, die Glut unter der Asche, deren Wärme ich mehr ahne, als dass ich sie spüre, oder der Docht, der nur noch schwelt und raucht und mich eher schmerzhaft an die Zeiten der Begeisterung erinnert. All das hat bei ihm einen Wert. Vermutlich, weil er weniger den Mangel sieht, als die Möglichkeit, die in all dem liegt. Und so schützt er das Zerbrochene, hält es in Ehren, gibt ihm Würde. Befreiter Blick. Der Gottesknecht hat schließlich die Gabe, andere zu befreien, heißt es. Es ist seine Bestimmung, die Augen der Blinden zu öffnen und die Gefangenen aus dem Gefängnis zu führen. Ich bin ziemlich sicher, dass es an dieser Stelle nicht in erster Linie um das äußere Handeln geht, also um Augenheil, Leiden oder äußere Blindheit oder Menschen, die inhaftiert sind, sondern dass es vor allem darum geht, um alle, die sich als blind und gefangen erleben. Und das Spannende ist, wenn man mal nachliest, dieses Bild vom Gefängnis ist gerahmt von Bildern des Lichts und der Finsternis. Und ich verstehe es so, was uns befreit, das ist ein neuer Blick. Wenn ich die Welt und mich selbst so sehen könnte, wie Gott mich sieht, dann wäre ich frei. Und zwar wirklich sehen, nicht nur mir irgendwie vorstellen oder mich hineindenken, sondern sehen, wie dieses verletzte und geliebte Kind, wie es dem geht. Diese verrückte und zugleich von Gott geliebte Welt als solche sehen. Mein in Gottes Augen zutiefst würdevolles Wesen sehen. Wenn das gelänge, wäre alles gut. Dann gäbe es nichts mehr, was mich von ihm trennt. Andere Traditionen nennen diesen befreiten Blick Erleuchtung. In unserer Tradition sprechen wir von Heiligung. Aufrechte Würde, gewaltlose Demut, konstruktive Aufrichtung, befreiter Blick. Das zeichnet die Rolle des Gottesknechtes aus. Die Rolle ist offen. Wer übernimmt sie? Das himmlische Casting läuft weiter. Wer mag sich bewerben? Das heutige Evangelium legt von der Taufe Jesu, legt vielleicht näher, nahe Jesus Christus, dem Vortritt zu lassen und das Casting als abgeschlossen zu betrachten. Der göttliche Geist, der auf ihn kommt, die Stimme vom Himmel, die zu ihm spricht, das ist mein geliebter Sohn, die demütig sanfte Taube, das passt doch einfach allzu gut. Aber da gab es auch noch die zweite Lesung, die Lesung vom Leib Christi, vom Leib in Christus. Wie wäre es, wenn nicht nur das jüdische Volk, sondern auf andere Weise auch das christliche Volk Gottes Knecht wäre? Ausgestattet mit der Würde der Taufe und der Gotteskindschaft, berufen zur Hingabe des Leibes, die lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, wie es in der Lesung hieß. Mit vielen Gaben ausgestattet, wieso nicht auch mit diesen? Mit der aufrechten Würde zu leben, mit der gewaltlosen Demut, damit andere konstruktiv aufzurichten und einen befreiten Blick zu vermitteln. Trauen wir uns, in diese Rolle zu schlüpfen, oder ist sie uns zu groß, zu unsicher, zu wagemutig? Gott spricht am Ende des Predigttextes: Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Es ist alles da. Der Christus ist in Jesus erschienen. Sein Licht strahlt. Die Kraft Gottes fließt, Gnade über Gnade. Die Rolle ist offen. Das himmlische Casting geht weiter. Bewerben lohnt sich. Amen.